Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend. Freue mich, dass Sie bei uns sind. Dass einmal so viel und so aufgeregt über deutsche Heizungskeller diskutiert werden würde, hätte man jetzt sofort auch nicht gedacht. Aber seit die ersten Züge des neuen Gebäudeenergiegesetzes bekannt wurden, gibt's kein Halten mehr. Diese Woche nun hat die Bundesregierung den eigentlichen Gesetzentwurf verabschiedet. Das ganze Ding im Vergleich zum Ursprungsentwurf stark überarbeitet, aber der Widerstand dagegen weiterhin groß. Wir diskutieren, ob das Ende von Öl- und Gasheizungen in dieser Form nun höchste Zeit oder aber ein überstürzter Plan ist. Dazu sind heute Abend bei uns Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD, die das neue Gesetz gemeinsam mit Robert Habeck ausgearbeitet hat. Der Präsident des Zentralverbandes Haus und Grund Deutschland ist da, Kai Warnecke. Der Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur von Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen. Der stellvertretende Union-Fraktionsvize im Bundestag, Jens Spahn. Und die für Klima- und Energiepolitik zuständige Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks, Ann-Kathrin Büsker. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freue mich, dass Sie da sind. So wichtig das Thema Wärmewende oder Klimaschutz, Heizungstausch für den Klimaschutz ist, so unklar ist, was in 8 Monaten denn nun Gesetz sein wird.
Öl- und Gasheizungen verbieten, so Ende Februar die Schlagzeilen. Eine geleakte Gesetzesvorlage erregt die Republik. Die Vorwürfe: zu schnell, zu teuer, zu radikal. Diese Woche beschließt das Ampelkabinett einen veränderten Entwurf. Vom Januar 2024 an dürfen nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die mit mindestens 65% erneuerbaren Energien laufen. Geplant sind Ausnahmeregeln, Übergangsfristen, Förderzusagen.
Es wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung da sitzt. Und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes halten können.
Doch die Kritik bleibt, auch innerhalb der Koalition. Die FDP-Ministerinnen und Minister stimmen zu, distanzieren sich aber zugleich. Sie bezweifeln Finanzierbarkeit, Umsetzbarkeit und Verfassungsmäßigkeit. In einer Protokollnotiz des Finanzministeriums hoffen sie, dass die Fraktionen des Deutschen Bundestages im parlamentarischen Verfahren diesen Gesetzentwurf intensiv beraten und auch weitere notwendige Änderungen vornehmen werden. Gestern auf dem FDP-Parteitag ein Dringlichkeitsantrag, unterstützt von vielen Bundestagsabgeordneten der Partei. Er wird mit großer Mehrheit angenommen. Der Parteitag hat die Protokollerklärung der FDP-Kabinettsmitglieder verschärft und klargemacht, mit der FDP wird es kein Verbotsgesetz geben. Auch die Union lehnt den Entwurf ab. Unser Gast Jens Spahn spricht von Chaos, Frust und Willkür. Und CDU-Parteichef Friedrich Merz kritisiert, was diese Koalition jetzt macht, ist nun wirklich Brechstange. Und dafür hat sie keine Mehrheit in der Bevölkerung. Sie wird sie auch nicht bekommen, weil die Bevölkerung diesen Weg nicht mitgeht.
Frau Geiwitz, bei dem geballten Widerstand, selbst vom eigenen Koalitionspartner FDP, machen Sie sich darauf gefasst, dass das Gesetz im Bundestag noch durchfällt?
Das wird eine intensive Diskussion geben, weil es ja ein Thema ist, was alle Menschen angeht. Jeder hat eine Heizung. Und noch dazu ist es natürlich ein sehr intimer Vorgang, weil das ist ja etwas, was im Heizungskeller des Eigentümers stattfindet. Ganz viele Leute sind der Meinung, die Politik sollte sich da raushalten. Und wir haben uns das nicht einfach gemacht. Und bei der Frage, sind wir spät dran oder ist es einfach zu schnell, muss man sagen, 2045 soll und muss Deutschland klimaneutral sein. So eine Heizung, eine neue, hält locker mal 20, 25 Jahre. Das heißt, es ist höchste Zeit, dass wir den Einstieg schaffen, den Ausstieg Fossiles zu verbrennen. Und darum geht es nur. Es geht nicht darum, dass jetzt ab 1.1. alle Öl- und Gasheizungen rausgeschmissen werden. Was funktioniert, kann drinbleiben. Was repariert werden kann, kann repariert werden. Aber wir müssen irgendwann aufhören, neue, reine Öl- und reine Gasheizungen einzubauen. Weil ansonsten investieren wir gutes Geld in eine veraltete Technik. Und mit der absehbaren CO2-Steigerung wird das auch sehr, sehr teuer für die Leute, die es machen.
Nochmal zurück zur Frage, die Sie nicht ganz beantwortet haben. Sie haben gesagt, ja, wird Diskussionen geben. Aber machen Sie sich gefasst, Hinweis darauf, denn die FDP ist ja da sehr klar, dass das Gesetz tatsächlich noch durchfällt und sie das gar nicht hinbekommen will?
Nein, davon gehe ich nicht aus, weil was jetzt so kurzfristig erscheint, ist eigentlich Grundlage schon im Koalitionsvertrag gewesen. Da stand drin, zum 01.01.2025 wollen wir, dass man mit 65% Erneuerbaren heizt. Das wurde dann aufgrund eines Koalitionsausschusses mitten in der Gaspreiskrise vorgezogen.
Wissen wir alles, aber jetzt gab es den Gesetzentwurf und die FDP sagt, okay, ja, wir stimmen zu, setzen dem aber eine Protokollnotiz hinzu. Und gestern auf dem Parteitag, wir haben es gezeigt, haben ja jede Menge Bundestagsabgeordnete, auch die in der Fraktion sitzen, gesagt, mit Frank Schäffler an der Spitze, mit der FDP wird es kein Verbotsgesetz geben. Bums.
Ja, ich habe mir den Antrag natürlich sofort angeschaut, weil mich das natürlich auch sehr interessiert hat. Da steht erstens drin, dass die FDP eine Regelung über Emissionshandel präferieren würde. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist die deutlich marktwirtschaftlichere Lösung.
Warum
dieser Emissionshandel entwickelt dann aber erst Wirkung, wenn die CO2-Bepreisung sehr hoch ist. Mhm. Das heißt, niemand wird sich im Jahr 2030 eine Ölheizung oder eine Gasheizung einbauen, weil das dann einfach so teuer sein wird, dann muss man das nicht verbieten. Doch bis dahin ist sozusagen Marktversagen aufgrund der fehlenden Transparenz. Hier sitzen ganz viele Experten, die wissen alle, wie der CO2-Preis sich entwickelt. Viele, die sich jetzt überlegen, kaufe ich mir eine neue Gasheizung oder nicht, ahnen das nicht. Und die werden dann fragen, 27, 28, liebe Politik, warum hast du mir das nicht gesagt? Und deswegen ist Emissionshandel aus meiner Sicht eine präferierte Lösung. Aber wir haben jetzt ein Einstiegsproblem. Das andere ist, dass die FDP gesagt hat, sie lehnen es grundsätzlich ab, harte Eigentumseingriffe zu machen. Und da bin ich auch bei der FDP. Dieses Gesetz sieht keinen harten Eingriff vor. Das heißt, weder Robert Habeck noch Clara Geiwitz kommen in irgendeinen Heizungskeller und holen da eine funktionierende Heizung raus, sondern es geht nur darum, wenn man sich eine neue Heizung kauft, dass man dann nicht noch auf die veraltete Technik setzt. Und was mich sogar total gefreut hat bei dem FDP-Antrag, ist, dass die FDP sich bekennt zu einer kommunalen Wärmeplanung. Das muss mein Ministerium gerade vorbereiten. Ganz wichtiger Grundlage.
Hätte vielleicht längst passiert sein sollen.
Ja, das nützt ja nichts, wenn ich jetzt Herrn Spahn sage, hätten sie schon mal vor 10 Jahren gemacht, als sie dran waren. So. Aber da hatte ich immer die Sorge, dass die FDP sagt, ja, eine neue verpflichtende Planung, das wollen wir vielleicht nicht. Deswegen war das für mich gestern ein gutes Signal, auch vom FDP. Parteitag, dass die FDP eine kommunale Wärmeplanung fordert und unterstützt.
Ich staune. Ann-Kathrin Büsker war in den vergangenen Tagen auf dem Bundesparteitag der FDP. Da ist ja gestern dieser Antrag, von dem wir gesprochen haben, mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. Und Frank Schäffler, der Initiator sogar, aber einer derer, die zugestimmt haben, 30 Bundestagsabgeordnete insgesamt, sagt, mit der FDP wird es kein Verbotsgesetz geben. Will die FDP ihrem Eindruck nach das Gesetz tatsächlich noch verhindern?
Nein, aber die FDP möchte gerne bei der Landtagswahl in Bremen einigermaßen gut abschneiden, die am 14. Mai stattfinden wird. Und dementsprechend, wir haben das bei den letzten Landtagswahlen schon gesehen, dass immer vorher bundespolitisch ein Thema hochgezogen wurde. Ich erinnere an Niedersachsen, wo wir kurz vorher die Atomentscheidung hatten, beziehungsweise diesen Wahlkampf, der massiv auf das Thema Kernenergie zugespitzt war. Genützt hat es der FDP da nicht. Und so erkläre ich mir tatsächlich, dass im Moment kräftig die Trommel gerührt wird und darüber gesprochen wird, dass dieses Gesetz so nicht kommen könne. Ehrlicherweise, auch da in den Redebeiträgen gestern war sehr viel Populismus zu hören. Es gibt in der FDP-Bundestagsfraktion viele kluge Köpfe, die das Ganze differenziert betrachten. Und insofern denke ich, dass auch innerhalb der FDP da noch eine ausführliche Diskussion stattfinden wird. Aber das, was wir jetzt sehen, dieses Zeichen auch vom Bundesparteitag. Die FDP ist ja derzeit einfach durch die letzten Landtagswahlergebnisse massiv unter Druck. Mhm. Da brauchte es jetzt was Einendes. Man hat das auch gesehen. 1,5 Tage plätscherte dieser Parteitag vor sich hin. Für die Partei total ungewöhnlich, die ja gerne untereinander auch streitet. Das war mutlos, das war kraftlos. Und dann kam dieser Antrag und es brach sich wirklich irgendwie was Bahn. Der ganze Frust der Delegierten kam plötzlich auf die Bühne und man grenzte sich ab. Und gegen wen? Gegen den grünen Koalitionspartner, gegen Robert Habeck. Und ich glaube, das musste einfach tatsächlich an der Stelle mal raus, um dann eben auch das Ausrufezeichen zu setzen in Richtung Landtagswahl Bremen.
Also nur ein Zwergenaufstand, der nichts bringt?
So würde ich es nicht formulieren, sondern viel Wahlkampftaktik.
Herr Spahn, weiß nicht, ob es bei Ihnen auch nur Wahlkampftaktik ist, aber Friedrich Merz und Sie sprechen von der Brechstange, mit der die Koalition hier vorginge. Wollen Sie uns im Kern damit sagen oder den Eindruck vermitteln, Deutschland hätte für die Wärmewende noch verdammt viel Zeit und könnte auch einfach so weiterheizen wie bisher?
Das ist nicht der Punkt. Das ist ja auch nicht unser Vorschlag. Wir haben unser Konzept auch schon im Deutschen Bundestag im Dezember übrigens eingebracht. Das Problem ist ja ein anderes und das ist auch gerade in dem Bericht deutlich geworden. Die Wärmewende wird zur Chaoswende aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Zu kurze Fristen. Wir sind 8 Monate vor dem Jahreswechsel und was jetzt wirklich gilt, ist immer noch nicht klar. Nach diesem Bundesparteitag der FDP sowieso nicht.
Messen Sie unterbrechend mehr Bedeutung bei als Frau Büsker und Frau Geiwitz, dem, was die da gesagt haben?
Naja, erstmal ist damit zumindest eines klar. Es weiß immer noch niemand, was jetzt zum 1.1. gilt. Ich meine, durch all diese Debatten wird Frau Geiwitz eigentlich zur Baustopp-Ministerin. Ich meine, die wollen 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. Sie werden schon dieses Jahr nur gut 200.000 bauen. Und jeder, der nächstes Jahr ein Haus plant zu bauen, Mehrfamilienhaus vielleicht sogar, Wohnungen bauen will, der weiß jetzt überhaupt nicht, was gilt eigentlich für mich.
Es gilt immer der Bauantrag. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Bauantrag machen, dann gilt der auch im nächsten
Jahr unabhängig. Frau Geiwitz, ich glaube, Sie nehmen nicht so richtig wahr, was da draußen los ist im Land. Wenn massive Verunsicherung.
Aber Sie sagen, die Menschen dürfen jetzt keinen Bauantrag mehr stellen. Da muss ich doch als Bauministerin sagen, es gilt rechtlich der Bauantrag, egal welche Gesetzesänderung.
Aber das ist das Problem, kommt. Wissen Sie, Sie sind immer auf dieser Ebene, die Bürgerinnen und Bürger nehmen einfach nur wahr, es ist nicht klar, was ab dem 1.1. gilt, es sind sehr hohe Kosten, die Handwerker fehlen, es ist schon mal im Gesetzentwurf klar geregelt, bis zu 50.000 Euro Strafe, 35 Bußgeldtatbestände, wie genau die Förderung aussieht, ist nicht klar. Und da muss man doch fragen, was macht das eigentlich mit den Leuten? Diese Debatte, sie führt zu Frust, sie führt zu viel Verunsicherung und damit, und das war ja Ihre Frage zum Klimaschutz, glaube ich, tun wir dem Klimaschutz echt einen Tort an. Was gerade passiert, und das besorgt mich echt, ist eine Reideologisierung der Klimaschutzpolitik. Wir waren auf einem Weg, wo eine breite Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, das ist ein vernünftiger Weg. Und durch diese radikalen Proteste, die wir sehen, auch hier in Berlin durch einige Aktivisten, wie durch solche Bevormundung, am Ende wollen sie ja die Lufthoheit über den Heizungskeller, haben sie gerade selbst gesagt, geht Akzeptanz verloren. Wie hat heute jemand, der Wärmepumpen verkauft am Telefon, wir haben ein bisschen telefoniert heute natürlich, um die Stimmung einzufangen, hat gesagt, wissen Sie, was gerade passiert, Herr Spahn, wenn ich für Wärmepumpen werbe, werde ich mittlerweile mit dem Kopfschütteln und einem Abwinken reagieren die Leute nur noch, weil dieses Gesetz und diese Brechstange dazu führt, dass daraus jetzt eine politische, eine Haltungsfrage wird und keine mehr der Vernunft. Und das ist der eigentliche Vorwurf, den man machen muss. Durch die Art, wie Sie es machen, in der politischen Kommunikation und in dieser Brechstange in 8 Monaten, verlieren wir wahnsinnig viele Bürgerinnen und Bürger. Klimaschutz geht aber nur mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und da braucht man eben ein paar andere Regeln.
Haben Sie der Sache also einen Tort angetan?
Wir haben uns ja genau angeguckt, wie das mit der Politik in der Vorgängerregierung war. Da hat man sich auch bekannt zu ehrgeizigen Klimazielen.
Da waren Sie übrigens auch dabei in der Vorgängerregierung.
Jetzt ich persönlich nicht, aber da hat man sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Und dann hat man aber die Zielerreichung, die Maßnahmen immer weiter nach hinten geschoben. Das heißt, die Erreichungswahrscheinlichkeit wurde immer unwahrscheinlicher. Und ich als Bauministerin sehe die Klimaziele des Gebäudesektors und sage, das Bundesverfassungsgericht hat uns aufgefordert, das nicht nur gut zu meinen mit dem Klimaschutz, sondern tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist eine der wesentlichen Stellschrauben. Und natürlich, andere Länder sind schon vor Jahren hingegangen. Selbst in Deutschland, andere Bundesländer haben schon vor Jahren verpflichtende kommunale Wärmeplanungen gemacht. Und das, was wir jetzt machen, ist natürlich ein Einstieg. Und es wird eine Generationenaufgabe sein, bis der letzte Ölkessel, die letzte Gasheizung irgendwo ausgetauscht wird, sind wir 2045. Aber nochmal, wenn so eine neue Heizung 20, 25 Jahre hält und wir im letzten Jahr, obwohl wir über Gasmangellagen gesprochen haben, wir haben Milliarden in die Gaspreisdeckelung gesteckt, wurden 600.000 neue Gasheizungen in Deutschland verbaut. Das heißt, wenn wir nichts tun, dann laufen wir weiter in die Falle, weil wer immer dann 2027, 2028...
Aber von nichts tun redet doch niemand. Die Frage ist nur, wie Sie es machen. Und für den Klimaschutz, ob Sie jetzt zum 1.1.24 oder zum 1.1.25 es machen.
Was ist denn Ihre Lösung?
Darf ich kurz, ob Sie es zum 1.1.24 oder 1.1.25 machen, ist für den Klimaschutz in der Welt kein großer Unterschied. Zumal 40-50% unseres Stroms aktuell noch fossil ist. Also die Wärmepumpe ist ja jetzt nicht 100% klimaneutral, Stand jetzt. Das eine Jahr haben, macht für den Weltklima keinen großen Unterschied. Für die Akzeptanz und dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, den Weg mitzugehen, macht es einen Riesenunterschied.
Geben wir das weiter.
Das ist das Problem.
An Herrn Tenhagen. Ich weiß ja nicht, wie viele Anfragen, Anrufe.
Viele.
Bitten um Rat Sie in den zurückliegenden Tagen und Wochen bekommen haben. Aber man muss sagen, die Verunsicherung ist in der Tat groß, ja. Was denn nun gelten soll. Und 78% der Deutschen, muss man auch sagen, sind gegen das Ende, das absehbare Ende von Öl- und Gasheizung. Hätte man ein Gesetz dieser Tragweite dann möglicherweise doch besser machen können, hätte man es überzeugender formulieren können für all diejenigen, die es ja im eigenen Heizungskeller bezahlen und umsetzen müssen?
Man hätte immer besser machen können. Die grundsätzliche Frage ist eigentlich die andere. Nämlich, was erzählt man den Leuten eigentlich über ihre Heizung? Es ging schon damit los, dass die ersten Schlagzeilen waren, du musst deine Heizung 24 rausreißen. Das war ja mitnichten nirgendwo beabsichtigt. Das nächste war, dass nicht klar war, wie viel Förderung es ist. Da gibt es jetzt in dem Gesetzentwurf eine relative Klarheit darüber, welche Förderung es gibt. Förderung ist immer wichtig für die Leute, die machen das ja dann auch. Und daran muss man ansetzen. Und das dritte ist es den Leuten ja nicht gesagt worden, und das ist vielleicht schon in der Vorgängerregierung nicht gesagt worden, die haben 2021 das Verfassungsgerichtsurteil bekommen und haben dann gesagt, wir müssen 65% einsparen im Gebäudesektor. Und dann ist erstmal nichts passiert und dann hat man sich überlegt, ja, da muss man eine Menge zumachen beim Einsparen. Und dann hat diese Regierung im letzten März, sozusagen 4 Wochen nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, gesagt, wir beschleunigen das Tempo. Wir müssen das Tempo beschleunigen, weil es ist nicht nur sinnvoll aus Klimagründen, sondern es ist auch für unsere Gasrechnung schlicht sinnvoll, wenn wir das Tempo beschleunigen. Und zwischen dann und diesem März ist nicht viel Kommunikation passiert. Und da kann man jetzt verschiedene Beteiligte, das ist aber egal. Die Leute haben es ja durchaus begriffen, wenn man sich das anschaut. Also wir haben ja diese Zahlen. Wir haben ein paar hunderttausend Leute, die Ratgeber abgerufen haben. Wie kriege ich jetzt eine Förderung, wenn ich meine Gas- oder Ölheizung rausschmeiße? Wir haben eine Situation, wo tatsächlich gerade die Förderungstöpfe noch mal ein paar Mal umgeworfen worden sind in dem Jahr. Das hat auch nicht geholfen. Und jetzt haben wir eine Situation, wo eigentlich das Gesetz per se, wenn ich das angucke, gar nicht so verkehrt ist. Ich würde sagen, da kann man bestimmt mitarbeiten. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die Leute begreifen, wenn ich meine Heizung kaputt habe im nächsten Jahr, dann muss ich nicht darauf setzen, dass diese Handwerker, die im Augenblick 45.000 Euro für eine Wärmepumpe nehmen, für die sie 2021 noch 25.000 aufgerufen haben.
Ja, krass.
Ich habe heute noch mit ein paar Handwerkern geredet, habe mit einem Innungschef von den Schornsteinfegern geredet und er sagt, die sagen mir alle nur, die rufen jetzt 45.000 auf. Vor 2 Jahren haben die 25 aufgerufen. Da gibt's auch in der Branche offenbar Menschen, die, wie soll ich sagen, mit der Sorge und der Not der Menschen davon profitieren wollen. Also mein Appell.
Das wäre ja ganz schlimm.
Das erste ist, wenn Sie eine Heizung haben, so eine alte, dann machen Sie jetzt erstmal einen Plan. Sie müssen ja nichts austauschen. Sie machen erstmal einen Plan. Erstens. Zweitens, wenn Sie womöglich Anfang 24 austauschen müssen und das Gesetz kommt, dann haben Sie 3 Jahre Zeit, das umzusetzen. Dann machen Sie im Zweifel eine gebrauchte Wärmetherme rein und setzen das ganze Thema dann um. Sie haben kein großes Problem. Das hat das Gesetz eigentlich schon dafür gesorgt, dass es kein großes Problem gibt. Jetzt müssen die Leute nur noch das verstehen können, dass es kein großes Problem gibt. Sie schütteln jetzt den Kopf.
Herr Warnecker sieht es anders als Sie.
Das muss ich ganz ehrlich, gucken Sie, Sie sagen hier gerade, ist doch kein Problem, man baut einmal eine Heizung ein und dann baut man noch ein zweites Mal eine Heizung ein. Und Sie haben gerade vorher die Preisschilder dran gehängt, die derzeit aufgerufen werden. Man kann nicht sagen, ich ersetze die kaputte Heizung einmal und dann nach 3 Jahren, wenn ich dann genau weiß, was ich machen kann, ein zweites Mal, was richtig ist. Da bin ich voll und ganz meinen, ist, dass man einen Plan macht. Und das ist das Problem. Wir können diese individuellen Sanierungsfahrpläne, die man eigentlich bräuchte, die auch gefördert werden, derzeit nicht auf den Weg bringen, weil die Bundesregierung bei diesem Gesetz das Pferd von hinten aufsäumt. Denn das allererste, was man wissen muss, ist, mit welcher Energie wird mein Haus in den nächsten Jahren und Jahrzehnten versorgt? Gibt es da Fernwärme? Gibt es Strom, dann muss ich auf Wärmepumpe setzen. Oder gibt es Gas, vielleicht mit erneuerbarem Gas oder Biogas, auf das ich weitersetzen kann. Erst wenn ich das weiß, kann ich mir doch eine neue Heizung in mein Haus einbauen. Das würde übrigens auch nichts machen, wenn Sie das machen, Frau Geiwitz. Das ist ja ein nettes Angebot, aber das stört nicht. Aber welche soll man denn einbauen? Und die Sorge treibt die Menschen um. Man weiß heute nicht und auch in diesem Dreijahreszeitraum nicht, was man einbauen soll. Und dann baut man vielleicht doppelt ein. Und das kann sich einfach niemand leisten.
Was ist denn Ihre Position, Herr Warnecke? Sagen Sie, nee, komm, wir wollen überhaupt keinen Heizungstausch, Klimakrise hin oder her?
Nein, wir sagen, es muss ganz systematisch vorgehen. Wir brauchen eigentlich innerhalb eines Jahres, aber da kriegen wir nicht mal das Gesetz, die Ansage von den Kommunen, wie alle Immobilien in Deutschland in Zukunft versorgt werden. Zweitens, individuelle Sanierungsfahrpläne für alle Gebäude, damit jeder Eigentümer weiß, wie er sein Gebäude in Zukunft sanieren kann. Das ist ja das A und O. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt, weil wir alle Individuen sind und fragen nicht den Bundesgesundheitsminister, wie wir gesund werden. Bei diesem Gesetz ist es jetzt so geregelt, dass wir nicht zum Energieberater gehen sollen, was sinnvoll wäre, sondern die Bauministerin sagt uns, wie wir das Ganze umbauen sollen.
Sie hat doch nicht gesagt, sie sollen nicht zum Energieberater oder zur Energieberaterin.
Nee, aber sie lässt uns die Zeit nicht, denn sie verlangt ja, dass ab dem 01.01.24 tatsächlich unmittelbar eine neue Heizung eingebaut wird. Nein. Das, die ist kaputt und sie muss ersetzt werden. So, jetzt, was nicht geht, ist, wenn man sagen kann, tut mir leid, die Leute haben das Geld nicht. Ich baue mir mal vorübergehend, Havarieklausel heißt das, eine andere Heizung ein, warte dann ab, was die Bundesregierung oder die Kommune vielleicht mit Blick auf Fernwärme und alles Mögliche beschließt und baue dann innerhalb von 3 Jahren nochmal eine neue Heizung ein. Das ist irrsinnig teuer. Die Preise, die Herr Tenhagen aufgerufen hat, die werden ja in den nächsten Jahren nicht fallen. Und das war ja noch eine günstige Sache.
Aber
also Hybridheizungen sind noch teurer.
Also und, da muss man zwei Dinge aber dazu sagen. Erstens, man muss zwei Dinge dazu sagen. Wenn 2021 25.000 Euro aufgerufen werden für eine Wärmepumpe und jetzt 45.000, liegt das nicht daran, dass die Teile so viel teurer geworden sind.
Das sagt auch nicht.
Aber da gibt es, da gibt es ein Problem mit der Lieferung offenbar und mit den Handwerkern. Und es gibt ein zweites Problem, dass nämlich in den Nachbarländern
egal, woran es liegt, wenn man die Kosten dann hat, ist es brutal hoch.
Ich würde ja dann trotzdem an der Stelle, wenn ich 2024 geht meine Heizung kaputt, würde ich trotzdem sagen, ich mache im Zweifel die Ersatzlösung und bezahle nicht 45.000, abseits davon, dass die Regierung ja bis dahin nochmal gucken kann, wie man da eingreifen kann, und setze darauf, dass das natürlich preiswerter wird. Im Nachbarland Polen baut Bosch jetzt neue Wärmepumpen. Okay. Es baut Viessmann neue Wärmepumpen und Daikin, der größte japanische Konzern, die bauen alle in Polen Wärmepumpen und die bauen sie natürlich auch für den deutschen Markt.
Ich will ein bisschen sortieren, wenn Sie gestatten. Frau Gabitz, erster Punkt. Gehen Sie den zweiten Schritt vor dem ersten. Also müsste man wissen, was Herr Warnecke gesagt hat, ob Fernwärme in der Nähe des eigenen Hauses, in der Nähe der eigenen Wohnung, der vielleicht auch Genossenschaft, greifbar zur Verfügung stünde, bevor man sich dann entscheidet, auf welche Heizart man zukünftig setzt? Und hätten Sie da nicht liefern müssen?
Also in einer idealen Welt hätte man irgendwann Anfang der 90er überall so eine kommunale Wärmeplanung gemacht und dann hätte man Anfang der 2000er angefangen, langsam auszuschleichen aus den fossilen Energien. Nochmal, wir sind jetzt 2045 minus das durchschnittliche Alter einer Heizung, spät dran. Das heißt, wir haben im Gesetz jetzt schon vorgesehen, jeder, der mit einer Fernwärme versorgt wird, muss sich überhaupt nicht um dieses neue Gesetz kümmern. Bei einem Fernwärmeanschluss gehen wir davon aus,
dass jetzt die gerne wüssten, ob sie perspektivisch Fernwärme versorgt Wärmeplanung
werden wir noch vor der Sommerpause ins Kabinett einbringen. Und wir haben auch in dem GEG genau diese Übergangsfristen vorgesehen. Das heißt,
GEG ist das Gebäudeenergiegesetz.
Also genau, in dem Heizungsgesetz vorgesehen, dass wenn in der Kommune geplant wird, dass man dann als Hausbesitzer auch diesen Weg nehmen kann. Und auch diese Hybridheizung einfach nochmal, wenn Sie sich jetzt im Fall Ihrer Heizung geht total kaputt, eine neue Therme kaufen, übergangsweise, dann müssen Sie die nach 3 Jahren ja nicht rausschmeißen, sondern wenn Sie sich dann eine Wärmepumpe kaufen, dann können Sie, Kai Warnecke, sagen, heute hält sich mit der Wärmepumpe. Und wenn das vielleicht vom Preis her nicht stimmt oder wenn es total kalt ist, dann können Sie die Gastherme nutzen, um nochmal dazu zu heizen.
Puh, da habe ich aber zwei gekauft.
Genau so ist es. Sie haben nicht nur zwei gekauft. Ich weiß nicht, ich habe mich auch. Wir haben die Zuschriften von unseren Mitgliedern. Wissen Sie, was eine Hybridheizung derzeit kostet? 60.000 Euro aufwärts.
Wir reden ja nicht davon,
die meisten Rentnerinnen und Rentner können sich keine 60.000 Euro für eine Hybridheizung leisten.
Und jetzt kommt ja noch das. Wir reden hier über zwei neue Heizungen. Darüber habe ich nicht geredet, sondern über eine alte Heizung, die Sie sich mal einsetzen. Und außerdem, das, was gerade auch gesagt wurde über die Preise. Ich war jetzt in Frankfurt bei der Weltleitmesse für Heizen und Sanitär. Und es ist absolut interessant, was an Kapazitäten aufgebaut werden. Das heißt, die Preise, die wir jetzt sehen, sind Preise in einer absoluten Mangellage, weil wir in China die Probleme hatten mit der Chipherstellung, weil wir eine riesen Nachfrage hatten auf einem kleinen Produktionsmarkt. Wir werden Hunderttausende von Wärmepumpen zusätzlich für den deutschen Eigentümer haben. Wir haben Hochlauf auch verabredet.
Warum warten wir denn dann nicht das eine Jahr?
Aber weil das jetzt passiert.
Wenn Sie selber feststellen, Sie, wir haben Mangel in diesem Jahr, warum dann jetzt mit der Brechstange? Sie wissen, dass es die Preise treibt. Sie wissen, dass Mangel ist, Sie sagen es selber. Und dann
deutsche,
machen Sie mit der Brechstange
antworten müssen. Die deutsche Heizungsindustrie hat mir auf der Leitmesse in Frankfurt gesagt, Frau Geiwitz, wir investieren Milliarden. Bosch investiert Milliarden, Fiesmann, alle anderen. Weil wir, wenn wir nicht aufpassen, wird die deutsche, sehr leistungsstarke Heizungsindustrie verdrängt von asiatischen Wärmepumpenherstellern. Und die haben gesagt, eine Sache brauchen wir. Wir brauchen jetzt Planungssicherheit und halten Sie bitte an dem Datum 1.1.24 fest. Unsere Milliardeninvestitionen von Mittelständlern fußen auf diesem Datum. Das heißt, es ist nicht leichtfertig, auch mal zu sagen, dann warten wir und wir machen es ein Jahr später. Wir sind im internationalen Wettbewerb. Die Wärmepumpenhersteller aus Asien, aus Amerika, die kommen aus der ganzen Klimatechnik und die haben einen gewissen Vorsprung. Wenn wir jetzt nicht investieren, kann uns das Ähnliche drohen wie beim Auto, dass wir uns anstrengen müssen, um noch Anschluss zu haben.
Nee, was Sie, ich meine, das ist, Sie machen etwas, als wenn Sie Auto sagen. Im Grunde ist das Gesetz so, als wenn Sie sagen würden, ab dem 1.1.24 darf jedes neue Auto nur noch ein Elektroauto sein. Da haben wir ja eine Vorstellung davon, was da los ist. So ähnlich ist es gerade beim Heizungsmarkt auch. Übrigens, was gerade parallel passiert ist, dass die Leute alle nochmal schnell versuchen, eine Gasheizung einzubauen. Also das Gesetz hat so viele Verrückte,
hat Sie ja gesagt, 600.000
so viele Verrückte, es passiert aber. Nein,
worden.
Ich meine, in diesem Jahr durch die Debatte fangen die jetzt nochmal an, bis Jahresende das zu machen. Das hat das, was sie gemacht haben, erreicht haben im negativen Sinne durch die Art und Weise der Kommunikation, und die ist ja noch nicht vorbei, siehe FDP-Bundesparteitag, das Chaos geht ja munter weiter, keiner weiß, was kommt, wie durch die Inhalte. Wir teilen das Ziel, um das ausdrücklich zu sagen, das Ziel ist klar. Die Frage ist nur, macht man es mit Pragmatismus? Eine ganz pragmatische Lösung. Machen Sie ein Gesetz, in dem drin steht, bei Ölheizung muss beginnt mit 5 auf 10 und dann mehr Prozent Bioheizöl verwendet werden. Beimischung, wie wir es beim Auto auch machen. Wenn Sie das zum Gesetz machen, wenn Sie das zum, ich habe gerade noch mit großen Mineralunternehmen gesprochen, die wären sofort bereit, wenn Sie das. Nein, ich will doch nur mal sagen, das würde in Ölheizung in Deutschland relativ schnell CO2 reduzieren, wäre pragmatisch, wäre für die Leute handelbar. Machen Sie es technologieoffen. In Wahrheit haben Sie es so angelegt, dass es nur mit der Wärmepumpe geht. Wenn es gute Argumente für die Wärmepumpe gibt, dann wird sie sicher von alleine.
Wir vermixen jetzt ganz viel.
Und machen Sie es so, dass die Leute es irgendwie noch bezahlen.
Abschließend einmal noch, Frau Büsker, ist es ein überstürzter Plan? Kommt das jetzt zu früh? Wäre 1.1.2025 aus dem, was Sie analysieren, besser gewesen?
Ja, besser wäre es gewesen, wenn wir das schon vor 5 oder 10 Jahren gesehen hätten, so wie Frau Geiwitz das eben gesagt hat. Ich möchte die Runde auch gerne noch mal an die Klimakrise erinnern. Wir haben jetzt in Thailand gerade Temperaturen, die Behörden warnen, 43 Grad. Die Menschen müssen drinnen bleiben. Gefühlt 54 Grad. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das irgendjemand in dieser Runde vorstellen kann, was das für das Leben bedeutet und was das für das Leben auch meiner Generation und der nächsten Generation bedeuten wird. Ich wünsche mir ehrlicherweise in dieser Debatte auch ein bisschen mehr Zukunftsoptimismus. Ja, auch angesichts der Klimakrise. Aber wir haben eine ganze Menge an Technologien, die jetzt schon da sind, mit denen wir eine ganze Menge lösen können. Ja, hätten wir eher mit anfangen können.
Aber die Stimme
tut der Entwurf ja auch. Schauen wir uns das doch mal genau an.
Problem, das ist ja schrecklich, was Sie beschreiben für die Menschen. Teile ich. Wir müssen was tun. Aber Sie stimmen vielleicht zu, dass dieses eine Jahr bei dem wir sowieso 40-50% unseres Stroms weiterhin im Moment jedenfalls noch fossil haben. Dieses eine Jahr wird fürs Weltklima keinen großen Unterschied machen, würde aber für die Akzeptanz, nein, es geht doch um Akzeptanz. Ich sage noch einmal, was hier gerade passiert, jenseits der Sache, macht die Akzeptanz von Klimaschutz kaputt. Diese Art und Weise mit der Brechstange tut dem eigentlich wichtigen Anliegen einen riesen Tort an.
Herr Spahn, wenn wir grundsätzlich dran gehen, das müssen wir, Frau Büsker hat es gesagt, diese Klimaziele sind ja nicht verhandelbar. Das ist ja nicht einfach mal lustig in die Welt gerufen und muss auf Akzeptanz treffen. Das ist Gesetzeslage. Da gibt es auch internationale Verpflichtungen für. Wenn Sie hier jetzt schon zum zweiten Mal sagen, bitte ein Jahr, das macht doch keinen Unterschied, dann wundere ich mich sehr. Ich dachte, dass die CDU sich neuerdings aufstellt als Klimaschutzpartei. Lese heute aber einen interessanten Satz des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der wieder sagt, auch wie ich finde, ein hochproblematischer Satz, wir in Deutschland allein werden das Klima nicht retten können. Was soll uns das sagen? Das habe ich Sie eben auch gefragt. Haben wir noch verdammt viel Zeit? Kann man mit dem Klima irgendwelche Verhandlungen treffen? Nein.
Nein, also erstmal will ich vom Politikverständnis mal festhalten, grundsätzlich ist alles verhandelbar, was gesetzlich geregelt wird, weil am Ende
Gesetz. Aber nicht, wenn wir Frau Büsker Ihnen beschreibt, wie es,
naja,
wie man trotzdem, dann eben trotzdem, als Mensch vermutlich Frau Bild, in der Innenstadt,
dann sehen Sie die Dinge vielleicht, nein, aber
nicht
ich
überleben.
Bin der Meinung, auch in der Demokratie sind unterschiedliche Aspekte zusammenzubringen. Darauf weist Michael Kretschmer hin. Es geht um wirtschaftliche Vernunft. Es geht um Sozialpolitik dabei. Die Menschen müssen eine Chance haben, sich das Ganze auch leisten zu können. Und ja, es geht um Klimaschutz. Und der Hinweis von Michael Kretschmer ist ja richtig. 2% des weltweiten CO2 werden in Deutschland emittiert. Das heißt, wenn
ist
Deutschland,
richtig,
jetzt darf ich eben den Gedanken zu Ende machen, weil Sie hatten ja zu Recht die Frage gestellt, was er eigentlich meint. Was er meint ist ja,
das ist ein problematischer Satz.
Ich finde den Satz überhaupt nicht problematisch, weil er ja wahr ist. Wir werden, wenn Deutschland morgen verschwindet, ist das Weltklima nicht gerettet, sondern wir werden unseren Teil vor allem beitragen, indem wir die Technologien mitentwickeln, an den Markt bringen, in die Umsetzung bringen. Und dazu gehört unbedingt die Wärmepumpe übrigens. Ja, aber dazu gehören möglicherweise auch moderne Verfahren, was E-Fuels angeht, was Biokraftstoffe angeht, was Wasserstoff angeht, was die Möglichkeit von Biogas, Biomethan angeht. Die Frage CCS, CCU, also das Abspalten von CO2 und das Speichern. Wir haben die Möglichkeit, mitzuhelfen durch Technologie, durch Innovation. Das ist die Fähigkeit der Welt gibt, das Klima zu retten, ohne auf alles verzichten zu müssen. Und diese Chance müssen wir halt nutzen. Und hier wird alles verengt. Und es wird mit der Brechstange auch noch so gemacht, dass die Akzeptanz dabei verloren
wird. Wollen wir ein Trinkspiel machen? Jedes Mal, wenn Sie Brechstange sagen, trinken wir einen Schnaps. Ich glaube, dann schaffen wir die komplette Sendung nicht unbedingt. Sie sagen Klimaschutz, ja, aber wie schaffen wir denn Klimaschutz? Durch konkrete Emissionsminderung. Und wie schaffen wir Emissionsminderung? Ja, durch Technologien in der Tat. Aber von Technologien nur zu reden, hilft halt nichts. Man muss sie auch umsetzen.
Dann gucken wir es uns an,
Frau Büsker.
Dass Sie die Heizung um ein Jahr verschieben wollen und haben damit haben argumentiert, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn jetzt noch länger CO2 durch fossile Heizung, ich würde auch sehr gerne einmal ausreden, Herr Spahn, vielen Dank, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn fossile Heizungen weiter CO2 ausstoßen. Dann haben Sie das Argument aufgemacht, wir machen es ja auch bei der Kohlekraft. Die Kernkraft hätten Sie lieber gehabt. Ich finde es ganz bemerkenswert, dass Ihre Partei immer wieder solche Ausreden, wir können es ja ein Jahr später. Ihr Parteikollege Herr Kretschmer sagt das Gleiche beim Kohleausstieg. Nee, ziehen wir nicht vor, müssten wir, um unsere Emissionsminderungsziele im Energiesektor zu erreichen. Aber nein, auch das möchte er später machen.
Er möchte es zu dem Zeitpunkt machen, der gesellschaftlich vereinbart worden ist, ja.
Es gibt einen Kohlekompromiss, ja, aber auch im entsprechenden Gesetz steht drin, dass, wenn die Möglichkeiten da sind, es vorgezogen werden kann. Und das Klimaschutzgesetz mit seinen Emissionszahlen setzt es quasi voraus, weil sonst bis 2030 überhaupt die Emissionsminderungszahlen im Energiesektor.
Ich will noch mal auf den Gesetzentwurf schauen, Herr Tenhagen. Helfen Sie mir, ist der Entwurf, denn da hat Herr Spahn ja einen interessanten Punkt angesprochen, den auch die FDP nach vorne bringt. Ist das, was im Gesetz steht, Ihrer Einschätzung nach, Frau Geibitz wird uns nachher auch helfen, ausreichend technologieoffen?
Ja, mit Klammer. Also das meiste, ich würde sagen, es ist technologieoffen genug und es braucht auch gar nicht bis 2025 zu warten, weil was bis 2025 Neues passiert in dem Bereich, ist nichts. Weder die Technologien, von denen Herr Spahn gerade spricht, sind alle 2025 nicht am Markt in der Form, dass sie den Leuten helfen, sondern das kann man alles 2024 machen. Die zentrale Frage dahinter ist, was können die Leute jetzt tun? Was sagt man ihnen, was sie tun können? Und das, was noch nicht klar ist und was wirklich helfen würde, wenn möglichst schnell klar wäre, wie viel Förderung gibt es wo? Weil das ist das, was die Bauherren oder Baufrauen, also diejenigen, die jetzt entscheiden müssen, wenn ihre Heizung kaputt ist, entscheiden müssen. Und da gibt es jetzt in dem Gesetzentwurf steht drin 30% Basisförderung, das ist ganz ordentlich. Da steht drin 20%, wenn man Rentnerin oder Rentner über 80 ist oder wenn man aus anderen Gründen eigentlich nicht viel Geld hat. Da steht drin 10% mehr, wenn ich das vorher einführe. Da stehen Eckpunkte drin und die müssen zeitnah verabschiedet werden, damit die Leute das entscheiden können. Und dann können die das auch 24. Und es macht überhaupt keinen Sinn, das bis 25 rauszuschieben. Das sehe ich gar nicht. So, das ist das eine. Da kann man bei uns bei Finanztipp auch alles nachlesen. Ratgeber zuhauf. Das ist Teil 1.
Ah, das war der Werbeteil.
Ja, genau, das war der Werbeteil. Teil 2. Dann kommen wir doch, wir müssen doch gucken, dass wir diese gesetzlichen Vorgaben, da gibt es ja in der Koalition auch so die ein oder andere Diskussion darüber, was im Klimaschutz ihre Partei mit der Kanzlerin und ihre Partei mit dem Vizekanzler damals vereinbart hat. Da gibt es jedes Jahr Vorgaben, was da erreicht werden muss. Wir sind im Wohnungssektor hinter den Vorgaben. Wir sind das dritte Jahr, glaube ich, hintereinander hinter den Vorgaben. Wir sind im Verkehrssektor so weit weg von den Vorgaben, dass der einzige Sektor, wo wir seit 2000 im Grunde keine Emissionsminderung haben. Da passiert gerade nichts. Und wir können nicht sagen, das muss auch 2025 passieren, wenn wir gleichzeitig hingehen konnten. Wir konnten ja diese Terminals, die konnten wir in wenigen Monaten an den Start bringen, weil das war eine gesellschaftliche Anstrengung da. Wir wollen das gemeinsam. Und wenn Herr Spahn sagt, da ist zu viel Chaos, dann würde ich sagen, ja, da muss die CDU dazu beitragen, dass möglichst schnell klar wird, niemand muss seine Heizung jetzt rausschmeißen. Jeder wird dann künftig eine Förderung bekommen. So soll die Förderung aussehen. Dann kann man das auch 2024 machen.
Sie wissen überhaupt nicht, ob ihr dann
nicht den Punkt vergessen, Frau Geiwitz. Ist der Entwurf, nicht alle durcheinander, bitte.
Im Gesetzentwurf.
Nee. Der Gesetzentwurf, Frau Geiwitz, ist er ausreichend technologieoffen, in der Tat? Weil das war ja der Punkt, der auch der FDP wahnsinnig wichtig war und nach wie vor wichtig ist.
Also der Gesetzentwurf listet eine ganze Reihe von Erfüllungsoptionen auf. Das ist natürlich...
Was ist das denn?
Also Möglichkeiten, mit denen man zu 65% heizen kann. Und da werden ganz viele Sachen aufgelistet. Das ist Biomasse, das ist eine Wärmepumpe, das ist in bestimmten technischen Gebäuden, ist das auch eine Stromdirektheizung. Die Anschluss an Nahwärme, sowieso Anschluss an Fernwärme, das ist alles möglich. Deswegen ist der Hinweis von Herrn Spahn, wir würden jetzt sozusagen alle Verbrenner verbieten und jeder müsste mit einem E-Auto fahren, halt gerade nicht richtig. Man könnte sagen, wir haben verboten, dass es Autos ohne Katalysator gibt, wenn man das schon mit dem Autobereich vergleichen will. Daneben gibt es eine Innovationsklausel. Wir wissen ja nicht, was die Technik noch so gibt. Und sagt, wenn Sie was haben, was ganz wunderbar CO2-sparend Ihr Haus beheizt, dann können Sie das auch zulassen, wenn das in dem Gesetz nicht unter der Liste steht, der Sachen, die machbar sind, dann kann man sich das auch anerkennen lassen. Das Einzige, was halt nicht mehr geht, ist eine reine Ölheizung und eine reine Gasheizung. Und weil das auch häufig die Frage ist, wie ist es eigentlich mit dem Kamin? Natürlich kann man in Zukunft auch einen Kamin einbauen. Und der Kamin wird dann sogar zu 10% angerechnet auf dieses Erfüllungsziel zu den 65%. Also es gibt viele Möglichkeiten zu heizen. Es wird nicht reduziert auf die Wärmepumpe. Allerdings glaube ich, wenn wir in andere europäische Länder gucken, dass die Wärmepumpe sich ganz stark durchsetzen wird, weil das vom Kosten-Nutzen-Effekt für viele einfach etwas ist, was sich sehr schnell dann auch rentieren wird.
Was stört Sie daran, Herr Warneck? Ich verstehe Sie richtig, wenn Sie sagen, nein, ich finde den Entwurf nicht ausreichend technologieoffen. Aber was wünschen Sie sich dann noch, neben all dem, was schon möglich ist?
Der Entwurf als solcher macht technologieoffen sein. Die Realität für die Menschen ist nur nicht technologieoffen. Und das ist auch staatlich verschuldet. Wir kommen immer wieder an denselben Punkt. Es ist doch keine Option für einen Einfamilienhauseigentümer zu sagen, ich hätte gern Fernwärmeanschluss. entweder es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Und es gibt ihn für die wenigsten Eigentümer. Mhm. Es ist auch keine Option zu sagen, ich setze auf Gasheizung. Da ist eine Klausel in dem Gesetz eingebaut, wo drin steht, dass die Gasversorger einen Transformationsprozess auflegen müssen. Und ab dem 01.01.2024, wenn ich dann noch auf Gas setze, ob nun Hybrid oder als Ersatzheizung, dann brauche ich von meinem Gasversorger die Unterschrift. Jawohl, ich beliefere ab 2035 mit einem gewissen Mindestanteil an erneuerbarem Gas. Die Versorger sagen bereits heute, wir unterschreiben das nicht. Und so geht eine Option nach der anderen verloren. Und das Ergebnis ist, es bleibt immer nur die Wärmepumpe übrig. Und insofern haben wir eine faktische Technologiefokussierung ausschließlich auf die Wärmepumpe, die dann, wie Herr Tenhagen ja darstellt, auch noch preislich völlig aus dem Ruder läuft, die war vom Strom her inzwischen mit 50% Braunkohle oder 45% Braunkohle betrieben werden, also auch noch höchst klimaschädlich. Und das ist ja alles keine Lösung. Das ist alles graue Theorie. Und dann muss man auch noch dazu sagen, das klingt jetzt so schön mit der Förderung von Herrn Tenhagen.
Also, ich möchte kurz bei dem Punkt bleiben, ja. Herr Warnecke, weil nochmal gefragt, was wünschen Sie sich denn? Und ich stelle Ihnen zu, das wissen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht, Sie sind im Beirat des Verbandes Zukunft Gas, wo 130 Unternehmen vertreten sind, die sich vor allen Dingen, das sagt ja der Name, dafür verwenden, dass das Gas eine Zukunft hat. Das hat es aber doch nicht, oder?
Das ist völlig richtig, aber das weiß auch der Beirat des Zukunft Gas. Da sind auch Vertreter von allen möglichen politischen Parteien drin. Und ich bin dort in dem Beirat als Vertreter von Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Das heißt, Sie wollen die Gasheizung nicht retten auf Teufel komm raus?
Nein, um Gottes Willen. Darum geht es in diesem Fall nicht. Nur wir müssen doch die Transformation so schaffen, dass die Menschen in diesem Land in der Lage sind, das zu bezahlen. Dass sie wissen, auf welche Heizung sie setzen sollen. Und es geht eben bei diesem Beispiel Förderung auch schon wieder von vorne los. Es steht eben nicht im Gesetz drin, welche Förderung es gibt. Das ist gar nicht vorgesehen, das ist eine KfW-Richtlinie. So, dann gibt es jetzt eine schnöde Pressenotiz und es gab eine unterhaltsame Pressekonferenz mit Frau Geiwitz und Herrn Habeck. Das sind die einzigen Informationsquellen. Was man denen entnehmen kann, sind genau zwei Dinge. Erstens, es bleibt bei der BEG-Förderung, das ist die Basis, nichts Neues.
BEG-Förderung ist was?
Das ist die Bundesförderung effiziente Gebäude. Das gibt schon, das ist der neue Sattel, 30%. Aber hat nichts mit dem Gebäudeenergiegesetz zu tun und den ganzen Pflichten und Anforderungen, die da drin stehen, sondern es ist eine altbekannte Förderung. So. Und dann gibt es drei Klimaboni. Und diese drei Klimaboni sind ausschließlich für Fälle, in denen man das Gebäudeenergiegesetz entweder übererfüllt oder vorzeitig Leistung macht. Das heißt, das, was Frau Geiwitz und Herr Habeck uns abfordern,
und für den
die Pflichten und für den Havarienfall meinetwegen, aber es sind allesamt Situationen, wo das, was im Gesetz verlangt wird, nicht gefördert wird. Wir haben also Stand heute, auch nach der Pressekonferenz, keine Förderung für die Pflichten aus dem Gebäudeenergiegesetz. Die Menschen werden also, ich sage es mal ganz klar, im Stich gelassen. Das war der blumige letzte Satz aus dem Koalitionsausschuss. Ich sehe nicht, dass die Menschen ausreichend fördern.
Okay, aber Herr Warnecke,
so schön einfach ist, ja?
Ich will mir das mit Ihnen gemeinsam anschauen. Die Förderung jetzt nochmal. Dazu hat Herr Warnecke an anderer Stelle schon gesagt, dieser Zwang zum Austausch der Heizungen wird für viele Menschen so teuer werden, dass es die Altersvorsorge von Millionen Bürgerinnen und Bürgern zerstört und dass es letztlich wie eine Enteignung wirkt. Förderung hin oder her. Lassen Sie es stehen?
Nein, weil wir müssen ja wissen, wer wird denn gezwungen, seine Heizung auszutauschen? Dieses Gesetz.
Nach und nach ja alle.
Gesetz, also wenn alle. Ihre Heizung total kaputt geht, selbst wenn es mich und Robert Habeck und diese Bundesregierung nicht gäbe, Ihre Heizung geht final kaputt, dann müssten Sie sich eine neue kaufen.
Stimmt.
Daran führt in dieser Welt nichts vorbei.
Aber kriegt jeder zu viel, wenn er hört, oh, Wärmepumpe, wait a minute, 45.000 oder 35.000 mit einer maximalen Förderung von 50% ist das immer noch irrsinnig viel Geld.
Also dieser Staat sagt Ihnen dann, wenn Ihre Heizung kaputt ist und Sie sowieso eine neue kaufen müssen, kriegen Sie erstens bis zu 50% Zuschuss und zweitens kriegen Sie dann auch noch, weil nicht jeder so eine kommode Hausbank hat, nicht wahr, Herr Spahn?
Hallo.
Kriegen Sie dann noch 60.000 Euro Z- zinsvergünstigten Kredit für sonstige Investitionen.
Muss man auch abbezahlen.
Ja. Sie ja nicht. Und wenn Sie das nicht können, dann können Sie aber auch eine Ausnahme beantragen. Es gibt sehr viele Ausnahmen für Sportvereine, für Feuerwehrhäuser, für Krankenhäuser. Das war Karl Lauterbach ganz wichtig. Hallo. Wenn Sie sagen, Sie sind zum Beispiel Bestandteil der Daseinsfürsorge, können Sie sich ausnehmen lassen. Oder wenn Sie sagen, Ihr Haus...
Bestandteil der Daseinsfürsorge.
Nein, oder wenn Sie zum Beispiel sagen, mein Haus ist ganz wenig wert. Gibt es ja viele. Hm. Und die Investitionen, die notwendig sind, übersteigen den Wert des Hauses oder sind nicht in einem sinnvollen Verhältnis zum Wert des Hauses. Dann kriegen Sie auch eine Ausnahmegenehmigung, dann könnten Sie sich auch eine neue Gasheizung einbauen. Sie werden das aber mutmaßlich nicht machen, weil das sehr teuer für Sie sein wird, sondern Sie werden die Förderung nehmen, sich zum Beispiel eine Holzpelletheizung kaufen, das ist bei mir in Brandenburg auf dem Land sehr beliebt, und kriegen jetzt, was bisher nicht war, 50%. Und die gesetzlichen Austauschfristen, die Herr Spahn und meine Partei in der Großen Koalition für einen ganz kleinen Teil von Heizung beschlossen haben, nämlich Konstanttemperaturkessel, die über 30 Jahre alt sind, deren Besitzer nach dem 1. Februar 2002 das Haus erworben haben. Diese kleine Gruppe, die musste jetzt schon die Kessel austauschen und die hat bis jetzt keine Förderung gekriegt. Die kriegt jetzt auch bis zu 50%. Also
aber
das ist eine richtige Verbesserung der einzigen wirklich kleinen Austauschpflicht, die es
Was ich überhaupt nicht verstanden habe, verstehe ich auch nicht für Sie als Sozialdemokratin, dass Sie keine nach Einkommen gestaffelte Förderung gemacht haben, sondern doch wieder auf das Prinzip Gießkanne gesetzt haben. Robert Habeck hatte es ja anders versprochen, hat dann aber in der Pressekonferenz zugeben müssen, Zitat, zwischen Normalverdienern und Villenbesitzern wird kein Unterschied gemacht. Warum lassen Sie das als Sozialdemokratin zu?
Also ganz wichtig, wir haben ja diese Boni. Und ein Boni ist zum Beispiel, dass man bis zu 50% bekommt, ja, 50%. Wenn man zum Beispiel Wohngeldempfänger ist. Oder wenn man beantragungsfähig ist für den Kinderzuschlag. Das heißt, oder aber wenn man Rentner in der Grundsicherung ist. Oder aber, das wissen viele auch nicht, wenn man Eigentümer ist, kann man Wohngeld beantragen.
Sie weichen aus, Frau Garnitz.
Nein, also wenn man wenig Geld hat, kriegt man eine höhere Förderung. Und das ist doch eine soziale Staffelung.
Wer sollte beim Rentner mit Grundsicherung die anderen 50% bezahlen? Also in welcher Welt leben Sie eigentlich?
Dann kann man aber auch sagen, man kann das wirtschaftlich nicht tragen, dann kann man sich von der Bauordnungsbehörde...
Das ist so weit weg von der Lebensrealität.
Es gibt keine Regelung im Gesetz, die auf die Lebensverhältnisse des konkreten Eigentümers oder der Eigentümerin abstellt. Nein, so wie Sie es gerade gesagt haben, ist es nur, man vergleicht den Wert des Hauses mit den Investitionskosten.
Nein, das ist nicht
wahr. Aber es ist im Detail nicht geregelt.
Dann geben Sie bitte die Begründung nach,
Aber Frau Geiwitz, gucken Sie mal, Sie sagen jetzt...
Nee, das,
Sie sagen jetzt gerade, gucken Sie mal in die Tiefen der Begründung rein. Wissen Sie, Sie haben in diesem Gesetz geregelt, wo welcher Heizungsmechaniker welchen Prüfsiegel anbringt, wo der Schornsteinfeger das überprüft, wo es abgeheftet wird. Es ist nicht im Gesetz geregelt. Es macht vielleicht irgendwas in den Tiefen der Begründung schon, aber die Leute brauchen doch genau
das
deswegen haben wir doch die
Unruhe. Das steht klar in der Begründung und das ist die Gesetzesinterpretation. Dass man nur nicht in jedem Paragraphen sämtliche Interpretationsfälle schreibt, ist einfach nur gut.
Das wäre verständlich, wenn Sie nicht das Gesetz im wirklichen Klein-Klein aufgebaut hätten. Das Gesetz ist Klein-Klein. Und da, wo es drauf ankommt, nämlich auf Förderung, steht nichts drin. Und bei Härtefällen ist es blumig.
Ja,
und dann ist man angewiesen auf einen Behörden. Also, Frau Geiwitz,
Sie
haben es versprochen.
Es wird eine Frage der Reihenfolge.
Hochkompliziert alles scheinbar.
Ich würde denken, nein, es ist nicht hochkompliziert. Also erstmal haben wir ja jetzt schon eine Förderung. Im letzten Jahr haben ja schon einige hunderttausend Leute die Förderung wahrgenommen. Mhm. Die Frage ist, wie viel Prozent mehr ist die Förderung? Und es geht um die Prozent mehr. Und tatsächlich kann es einige Prozent mehr werden. Deswegen wäre es schön, wenn das möglichst schnell klar würde, damit die Leute wissen, ob sie 5 oder 10% mehr bekommen als bisher.
Weil es nicht im Gesetz steht.
So. Dass sie das klar bekommen. Das ist das eine. Und das andere, was an der Stelle ganz wichtig ist, wenn man sich diese ganze Förderungsgeschichte anschaut, dann bekommen die Leute ja dieses Geld heute schon. Und wenn man jetzt einkommensabhängig das testen würde, das hat die CDU ja durchdekliniert bei der Grundrente, dass das einkommensabhängig ist, da sind 1500 zusätzlich Angestellte bei der Rentenagentur jetzt beschäftigt, die das jetzt nachrechnen und es funktioniert nicht. Sowas bei einem in einem Bereich Immobilie zu machen und das noch nachrechnen zu wollen. Ich hatte jedes Verständnis der Welt. Ich bin sonst auch jemand, der das eher gerne sozial gestaffelt hat. Aber an der Stelle das zu machen, hätte das Ding noch weiter gestoppt, dann wären Sie bei 2026 gewesen.
Frau Büsker, Sie finden es kritikwürdig, dass eben nicht nach Einkommen gestaffelt ist.
Zwei Punkte dazu. Wir haben erstens bei der Förderprämie für Elektroautos gesehen, dass das dazu führt, dass sich diejenigen, die ohnehin die finanziellen Mittel für die Anschaffung eines solchen Elektroautos hätten, den Bonus mitnehmen und sich eins kaufen, glücklich sind. Dass es aber nicht bei denen ankommt, die es tatsächlich brauchen. Die Gießkanne ist einfach unsozial. Und ich möchte auch ganz kurz bei aller berechtigter Forderung nach Förderung, wer soll denn das bezahlen? Also Stand jetzt soll das aus dem KTF kommen, das ist der Klima- und Transformationsfonds, der es jetzt schon überzeichnet. Also wir können jetzt auch nicht hier so tun, als könnten wir mit vollen Händen das Geld ausgeben, weil das haben wir nicht. Und das macht es umso dringender, dass nur diejenigen es bekommen, die es tatsächlich brauchen und eben nicht diejenigen, die es sich von selbst leisten können.
Was erwarten Sie, wer das zuerst beantragen wird?
Naja, diejenigen, die ohnehin schon über die Investition in eine Wärmepumpe nachgedacht haben. Diejenigen, die 45.000 oder wie viel es dann auch immer sein mag, tatsächlich schnell mobilisieren können und eben nicht diejenigen, die in den älteren Häusern sitzen, die eben wenig Geld haben, weil die Preise sind eben hoch.
Und deshalb befürchten Sie, dass die Fördertöpfe dann ratzfatz aufkommen?
Natürlich, selbstverständlich, wenn die zuerst die beantragen, die es können. Wie gesagt, der KTF ist schon überzeichnet. Es wird am Ende, es scheint mir Stand jetzt komplett unklar, wie viel tatsächlich da ist, um zu fördern.
Warum sagen Sie, es ist eine Teilenteignung?
Ja, weil das natürlich was mit dem Wert des Hauses macht. In der Frage, ob jetzt die Heizung schon neu eingebaut ist oder nicht. Ich finde diese ganze Regelung, auch da wieder fragt man sich, in welcher Welt dieses Gesetz sich erdacht wurde. Über 80-Jährige und unter 80-Jährige, warum da der Unterschied gemacht wird. Das wird dann begründet mit der Lebenserwartung. Also wenn jetzt gesetzliche Regelungen nach Lebenserwartungen staffeln, dann fallen mir aber noch ein paar andere Dinge ein, wo wir das machen können. Und deswegen ist das natürlich zum einen Teilenteignung, wenn es um die Frage geht, was ist mein Haus eigentlich noch wert? Und das andere ist eben das enorme Geld, das aufgewendet werden muss, um diesen Weg zu gehen. Wenn man es, ich sage noch einmal, mit der Brechstange, damit wir unsere Schnapsrunde auch zusammen kriegen, jetzt eben so macht, entsteht da viel Verunsicherung. Aber vor allem ist es auch eben mit der Brechstange bei der Wärmepumpe. Weil das, was Herr Warnecke gesagt, ist ja richtig. Es kommt am Ende fast immer, weil selbst bei den Holzpellets haben sie die Anforderungen an die Emissionen und an die Effizienz so hoch gemacht, dass Holzpellets mit der jetzigen vorgeschlagenen Regelung faktisch keine Rolle spielen werden. Es ist so verengt, dass die teuerste Lösung für alle die Zwangslösung wird. Und die Wärmepumpe ist ja auf dem Erfolgsweg. Wenn Sie den Neubau nehmen, die Wärmepumpe, das fährt richtig hoch. Es wird wahrscheinlich von Monat zu Monat jetzt sowieso noch mehr werden. Also es war ja auf einem echt guten Weg. Die Ölheizung ist verboten ab 2026. Das haben wir noch in der Großen Koalition beschlossen. Auch da war 2019. Wir haben den Menschen Planungszeit gegeben, schrittweise diesen Weg zu gehen. Wenn man das eben so machen würde, dass man nicht für jeden die Wärmepumpe, die ja mehr, die braucht jetzt nicht immer gleich noch eine Fußbodenheizung oder so, das ist zum Teil auch sehr übertrieben worden. Aber sie braucht zumindest mal die Frage, was ist eigentlich mit den Fenstern? Wie groß sind eigentlich die Heizkörper? Es muss besser großflächig sein. Es wird selten sein, dass im Altbau Wärmepumpe geht, ohne dass man auch zusätzliche Investitionen braucht. Dann sind wir halt bei einigen zigtausend Euro. Und das ist halt für jemanden, der es nicht leisten kann, ja, Teilenteignung. Und ihm wird die Chance genommen, möglicherweise einen anderen Weg zu gehen, der auch klimaneutral wäre oder auf dem Weg dahin wäre.
Welcher andere Weg?
Zum Beispiel Biogas. Zum Beispiel, ich habe es gerade gesagt, Beimischung bei Öl. Wenn wir wirklich einen Unterschied machen wollen, fangen wir doch mit...
Ganz kurz, Biogas. Wie viel Biogas steht in der Bundesrepublik zur Verfügung?
Ja, aber wissen Sie, die Frage, das finde ich übrigens, Herr Tennan, ganz bemerkenswert. Beim Strom wird aktuell auf Jahressicht gesehen über 40% unseres Stroms fossil gemacht. Ja. Da stellen Sie nicht die Frage, wie viele Jahre gibt es denn heute schon den erneuerbaren Strom? Wir werden noch 5, 6, 7, 8 Jahre brauchen, bis das wirklich erneuerbarer Strom ist. Wenn wir beim Strom uns die Zeit nehmen, warum gehen wir dann nicht bei Biogas oder also bei Beimischung?
Biogas würde ich unter 10% denken im Augenblick.
Ja, Stand heute.
Vor 10 Jahren war das aber auch nicht wesentlich.
Das Problem ist, dass all diese Themen zur Technologieoffenheit immer so besprochen werden, als müsste das heute schon da sein. Es geht doch darum, nicht alle Innovationsentwicklungen zuzumachen. Und wenn die Wärmepumpe sich aus sich selbst so überzeugend erklärt, weil sie sagen, der CO2-Preis, es wird doch teurer, es macht doch Sinn. Warum dann alle anderen Wege zubauen? Dann bräuchte man übrigens auch keine Kontrolleure. Ich frage mich ja, wie das überhaupt nachher laufen soll. Geht dann jemand in jeden Keller und guckt dann nach und verteilt dann die... Man bräuchte überhaupt keine Kontrolleure, wenn man auf Anreize, auf entsprechende finanzielle Folgen, auf gute Förderung setzt. Dann sind wir ja schon auf einem Weg, den kann man meinetwegen auch noch verstärken. Aber diese Verengung, ich sage es noch einmal, führt dazu, dass wahnsinnig viel Akzeptanz verloren geht. Und das ist für den Klimaschutz das Schlechteste, was gerade passiert, dass diese Akzeptanz verloren geht.
Frau Geiwitz, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat Ende März zu den ursprünglichen Plänen von Ihnen und Robert Habeck gesagt, sie seien tatsächlich voll gegen jeden gerichtet, der ein Eigentum hat. Es sei ein völlig abgehobener Plan, der darf auf keinen Fall Realität werden. Im Grunde genommen solle der Traum vom Eigenheim, der soll in Deutschland dauerhaft zerstört werden. Steckt das in Wahrheit hinter Ihren Plänen?
Also ich glaube, dass es in Wahrheit Markus Söder nicht nur um eine Technikdebatte über die Zukunft des Heizens geht, sondern dass es vielleicht auch schon der bayerische Vorwahlkampf ist. Und die Echttechnikoffenheit, die Herr Spahn einmahnt, ist im Gesetz hinterlegt. Da gibt es eine Innovationsklausel. Das heißt, wenn Daniel Düsentrieb in 3 Jahren die genialste Art erfindet zu heizen, kann man das mit diesem Gesetz berücksichtigen. Und ich habe hier jetzt in der Runde heute Abend auch keinen einzigen konkreten Vorschlag gehört, was man an dem Gesetz anders machen könnte, außer es zum 1.1.25 einzuführen und nicht zum 1.1.24.
Beimischung Öl.
Der Wärmepläne.
Okay.
Bessere Förderung.
Also das sind ja Detaildiskussionen, das ändert ja nichts an der großen Frage, die im Raum steht, nämlich wie schaffen wir den Einstieg in den Ausstieg Fossiles zu verbrennen. Mhm. Wir werden die Förderung verbessern im Vergleich zum jetzt. Wir werden noch vor der Sommerpause im Kabinett beschließen die kommunale Wärmeplanung. Und es ist nach dem Gesetz auch möglich, wenn Sie eine wunderbare zu 100% mit Bioöl feuernde Heizung haben, das nach dem GEG anzurechnen als Erfüllungsoption. Also das kann man machen. Wenn Sie so viel Biomasse finden, so viel Bioöl, wunderbar, hat keiner was dagegen. Ich glaube, auf dem Acker werden wir auch sehr viele Nahwärmenetze sehen mit Biomasse. Ich war jetzt gerade im Schwarzwald unterwegs, da gibt es auch Blockheizkraftwerke, die mit Holz heizen und 4, 5 umliegende Häuser versorgen. Also ich glaube, dass wir ganz viel Nahwärmenetze sehen werden. Auch Geothermie haben wir heute überhaupt noch nicht drüber gesprochen, hat, glaube ich, ein großes Potenzial in Deutschland. Und natürlich auch Wärmepumpen, die nicht nur für das einzelne Haus sind, sondern Abwasserwärmepumpen, Seewasserwärmepumpen, auch Großwärmepumpen, damit nicht jeder selber eine Lösung findet. Und natürlich sind wir gerade in einem riesigen Umbruchprozess. Das hat immer Friktion, aber die Lösung, nichts zu tun, weil wir uns alle aufregen, weil sich was ändert, das ist leider die allerteuerste, auch für die von Herrn Söder zu beschützenden Eigenheimbesitzer. Weil wenn die jetzt investieren in Gas- und Ölheizung, dann werden die 27, 28 verdammt sauer sein auf alle Politiker, die ihnen heute nicht klipp und klar gesagt haben, du investierst in eine Technik, die Heizen für dich in den 27, 28 extrem teuer machen wird.
Werden denn die Wärmepumpennutzer nicht auch 2028, 29, 30 möglicherweise wahnsinnig sauer sein, weil sie feststellen müssen, da kommen wir übrigens beim Thema Energiepolitik, es werden gerade keine Gaskraftwerke gebaut, die Kernkraftwerke sind abgeschaltet worden, wir brauchen Residuallast, wir werden feststellen, so wie sie gerade die Energiepolitik machen, dass wir auch 2030 noch einen hohen Anteil an Kohle haben, weil sie gerade nichts tun, um ihn zu ersetzen. Also sie machen halt hier irgendwie den dritten Schritt, nicht den zweiten, den dritten, den fünften Schritt, vor dem ersten erstmal für günstigen Strom zu sorgen, der ist nämlich auch teurer geworden, idealerweise erneuerbaren Strom verfügbar zu haben, die kommunale Wärmeplanung erstmal zu machen. Wenn jetzt alle Wärmepumpen kaufen, wer soll denn dann in das Nahwärmenetz gehen, das in 5 Jahren kommt? Also es ist alles nicht
durchdacht.
Diese Bundesregierung
hat zum Beispiel das Wind an Land Gesetz gemacht, was selbst jetzt in Sachsen und in Bayern und in Baden-Württemberg dazu führt, dass tatsächlich die Windenergie ausgebaut wird. Ich habe das Baugesetzbuch geändert, damit man neben eine Windkraftanlage, einen Elektrolyseur zur Herstellung von Wasserstoff machen kann. Da hätte man schon mal vor 5 Jahren drauf kommen können, dass man die Teile nicht abregeln muss, wenn es gerade doll Wind hat, sondern dass man damit Wasserstoff produziert. Der Einzige, der in der Union ein wirklich konsistentes Energieversorgungskonzept hat, ist Michael Kretschmer
von der Union in Sachsen. Der sagt, wir reparieren Nord Stream 2, wir klären die Sache mit Putin und dann kriegen wir wieder billiges russisches Gas.
Das ist ja fast SPD-Linie dann.
Das ist der Einzige, der das konsistent herleiten kann, dass man weiter Gas als Übergangstechnik hat. Das war die Situation vor dem 24. Februar. Wir haben gesagt, wir steigen aus Atom und wir steigen schnell aus Kohle. Und wir waren in der Bundesrepublik im Konsens, dass Gas unsere Brückentechnologie ist. Diesen Zustand gibt es nicht mehr. Es gibt kein billiges russisches Gas mehr. Und wir bezahlen gerade extrem viel Milliardenbeträge, um diesen Gaspreis zu
decken. Der Plan dieser Bundesregierung ist, Gaskraftwerke zu bauen.
Kohle im Netz, was wir sonst nicht hätten.
Diese Bundesregierung will 20 bis 40 Gaskraftwerke bauen. Steht ja in Ihrem Koalitionsvertrag drin. Ihr Energiemix der Zukunft ist Gas plus Erneuerbare. Nur werden diese Gaskraftwerke gerade nicht gebaut. Es werden auch keine angereizt. Das heißt, wir werden uns 2028 ganz erschrocken angucken und zu der Feststellung kommen müssen, dass diese Kohlekraftwerke weiterlaufen müssen. Und das wäre für den Klimaschutz das Schlechteste. Und deswegen sage ich ja, Wärmepumpe einbauen macht nur dann Sinn, wenn man parallel auch dafür sorgt, dass die Stromerzeugung mit deutlich weniger CO2 passiert. Und der Teil findet gerade nicht statt.
Ich glaube, die Menschen in diesem Land wissen ganz genau, dass jetzt gerade wieder einsetzt, dass wir Windenergie in diesem Land ausbauen, dass wir die letzten 10 bis 15 Jahre leider sehr viel verschlafen haben beim Ausbau der erneuerbaren Energien.
Das haben wir vergangene Woche diskutiert, ob das klappen kann, 80% aus erneuerbaren Energien zu holen im Strommix der Zukunft. Und da klang das so, als sei das mindestens schwierig. Damit höre ich aber jetzt auf. Danke für die Diskussion. Die Tagesthemen machen weiter mit Aline Aboud. Aline, was macht ihr?